Angela ist keine Mitläuferin. Das ist auch in der Schule so. Aber sie weiß, wenn sie gegen den Strom schwimmt, bekommt sie Ärger. Im Sportunterricht gab es da sogar Schießunterricht. Mit dem Luftgewehr mussten sie auf Pappfiguren schießen. Für Angela ein No-Go. Sie ist Pazifistin. Sie will kein Gewehr in die Hand nehmen.
Mein Vater hat das Bombardement in Magdeburg selbst als Kind miterlebt. Meine Mutter ist geflüchtet aus Westpreußen.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Das Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Heutzutage, dann fliegen sie zum Mond und umallen, aber ja, ändert sich alles.
Young and Free. True Stories übers Jungsein in der DDR und heute. Herzlich willkommen zu Young and Free. Mein Name ist Florian Prokop und in der letzten Folge ging es direkt ganz schön zur Sache. Angela wünscht sich Freiheit und will in den Hungerstreik treten. Und das im Oktober 89, als in der DDR immer mehr Menschen auf die Straßen gehen und sich Demokratie und die Wiedervereinigung Deutschlands wünschen. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann macht das auf jeden Fall, bevor ihr diese hier anhört, dann kommt ihr viel besser rein. Und in der letzten Folge gab es auch schon so ein bisschen Infos zu Angelas Familie. Ihr Familienhintergrund hatte nämlich ziemlich große Auswirkungen darauf, wie ihre Schulzeit in der DDR abgelaufen ist. Weil Angela ist Pfarrerstochter. Und warum das in der DDR ein Problem war, darum soll es heute gehen. Ich wünsche euch also viel Spaß bei Young and Free und der Geschichte von Angela Kunze-Beiküfner.
Sommer 1980. Angela sitzt auf der Bettkante in ihrem Zimmer im großen Pfarrhaus ihrer Eltern. In ihrem Schoß liegt ihr Tagebuch. In der Hand hält sie einen Stift, bereit, drauf loszuschreiben. Die Haare trägt sie kurz, das gefällt ihr gut. In der Schule sagen die anderen manchmal, sie würde aussehen wie ein Junge, weil die anderen Mädchen lange Haare haben. Typisch. Aber das ist Angela egal. Meistens zumindest. Oft ärgert sie sich über die anderen. Dann schreibt sie das in ihr Tagebuch.
Wenn ich das so lese, dann ist das gleich wieder auch so da, wie schwierig das war in der Schule. Also wie ausgegrenzt wir da einfach auch waren als Pfarrerskinder.
Vor 2 Jahren ist Angela mit ihren Eltern und ihren 3 Geschwistern hierher gezogen, in diesen Vorort von Magdeburg. Aufs Land. Sie wohnen jetzt in einem großen Pfarrhaus mit Rosengarten. Den findet Angela ganz schön. Manchmal versteckt sie sich im Garten, um Ruhe zu haben vor ihren Geschwistern. Der schöne Garten hilft aber nicht viel. Angela und ihre Familie sind hier im Ort nicht wirklich willkommen. Denn mit der Kirche haben die Menschen hier kaum was am Hut. In der DDR ist die Kirche nämlich verpönt. Ihr Vater saß sogar mal im Gefängnis. Das war bevor Angela geboren wurde. Er war politischer Häftling, weil er Christ ist. Und Christen werden in der DDR ausgeschlossen, beschimpft und belächelt. Das spürt Angela jeden Tag in der Schule. Aber nicht nur dort. Im Dorf weiß jeder, dass sie Christin ist. Die anderen Kinder nennen Angela Pfaffe. Das ist ein Schimpfwort für Pfarrer. Manchmal werfen sie auch Steine nach ihr.
Wir wurden wirklich extrem gemobbt. Damals hatte ich keinen Begriff dafür, aber jetzt weiß ich, was das war. Und wir wurden wirklich auch vor der Klasse gedemütigt von der Klassenlehrerin. Wir mussten zum Beispiel vorkommen und dann wurde gesagt, guckt euch die an, die gehen noch zur Christenlehre, die sind bei der Kirche, ihr wisst, was das für ein Verein ist. Da gab es auch wirklich keine einzige Person, wenn es eine mal gegeben hätte, aber es gab keine einzige Person, die einen da mal so ein bisschen in Schutz genommen hat oder den Rücken gestärkt hat.
Meistens sitzt Angela in der letzten Reihe ihrer Schulklasse und kippelt auf den Hinterbeinen des Stuhls. Wenn sie das macht, kann sie in Gedanken in eine andere Welt fliegen. Hört nicht mehr, was die Lehrer sagen oder die anderen in ihrer Klasse. Sie stellt sich dann vor, im Zirkus zu sein und versucht, möglichst lange die Balance auf 2 Stuhlbeinen zu halten, ohne dass der Stuhl umkippt. Irgendwann ist Angela richtig gut darin. Auch wenn in dem Fußboden irgendwann richtig große Löcher sind. Aber das ist Angela egal.
Ich war wirklich in dem Alter vor allen Dingen sehr verträumt, hatte Pläne mit Zirkus und mit allem Möglichen und habe mich auch viel so in Fantasiewelten, glaube ich, geflüchtet, weil der Alltag doch auch ganz schön einen einschränkend war. Also, dass wir nicht wirklich frei leben konnten, das war mir von Anfang an schon wirklich sehr früh auch, mindestens ab der Schule, aber ich glaube sogar schon im Kindergarten, bewusst.
Viele der anderen Schüler in der Klasse kennen Angela gar nicht richtig. Alles, was sie von ihr wissen, ist, dass sie Christin ist. Mehr interessiert die nicht. Sie wissen nicht, dass Angela gern Sport macht, dass sie Flöte und Gitarre spielt, dass sie reitet. Außer eine, Carola. Carola ist Angelas beste Freundin. Sie sind zusammen im Reitverein, verbringen die Nachmittage zusammen und die Schultage. Carola ist Angelas Stütze. Auch in ihren Träumen. Carola und Angela haben sich nämlich geschworen, irgendwann zusammen zum Zirkus zu gehen.
Weil ich dachte, da kann man sich ganz viel bewegen und ist immer in Bewegung. Aber ich habe, bevor ich überhaupt mal im Zirkus war, wahrscheinlich durch Bilderbücher oder so, ja, vom Zirkus gehört, so ein Wanderzirkus, schon dieses Wort Wanderzirkus, ja, das finde ich nach wie vor auch faszinierend.
Der Zirkus steht in Angelas Kopf für Freiheit. Einfach weiterziehen, neue Orte kennenlernen, sich ausleben. Eine Freiheit, die Angela sonst nicht empfindet. Und Angela meint es ernst. Sie kann es kaum erwarten, wirklich zum Zirkus zu gehen, Clown zu werden. Sie ist bereit. Und jetzt steht die erste große Prüfung an. Nervös nimmt sie den Stift in die Hand und schreibt in ihr Tagebuch. Morgen habe ich endlich die Aufnahmeprüfung für die staatliche Fachschule für Artistik in Berlin.
Wow, ich finde es so spannend, weil ganz ehrlich, ich persönlich, ich habe immer so gedacht, ja, in der DDR, da war einfach nicht viel mit Religion. Und das ist auch das, was ich in der Schule zu dem Thema gelernt habe und wie ich zum Beispiel auch mit meiner Oma über das Thema Kirche und DDR gesprochen habe. Und jetzt checke ich, dass in diesem Gedanken vermutlich so ein klitzekleines bisschen vermittelte Staatspropaganda aus der DDR noch drinsteckt, weil es gab ja Christen und mir war überhaupt nicht klar, wie krass schwer Christen es in der DDR hatten. Aktuell gehört in Deutschland etwa die Hälfte der Menschen einer christlichen Kirche an und das klingt vielleicht viel, allerdings ist die Zahl ziemlich rückläufig. Also 1991, da waren es noch über 70% der Menschen, die kirchlich waren. Die muslimischen Religionsangehörigen machen heute übrigens etwa so 6,5% aus und ungefähr 95.000 Menschen gehören aktuell einer jüdischen Gemeinde an. Und was man an den Statistiken auch sehen kann, ist, dass die Religionszugehörigkeit im Osten von Deutschland, also in der ehemaligen DDR, viel geringer ist. Und das hat eben auch mit der Religionspolitik der DDR zu tun. Ich mache mal mit so ein paar Zahlen weiter. Also bei der Gründung der DDR, 7. Oktober 1949, da gehörten der evangelischen Kirche noch 81% der Menschen an und danach nahm die Mitgliederzahl stetig ab und das Ganze dreht sich sogar quasi um. 1989 waren dann über 70% der Menschen in der DDR keine Kirchenmitglieder mehr. Ich weiß noch aus meiner Kindheit und Jugend in Cottbus, also im Osten, dass super wenig Leute irgendwas mit der Kirche zu tun hatten. Ich selber hatte zum Beispiel auch keine Konfirmation, sondern Jugendweihe. Also das ist dieses Fest, das man mit 14 Jahren hat, um zu feiern, dass man erwachsen wird. Und das aber eben ohne Kirche. Und wir haben bei Angela ja auch gerade gehört, dass sie als Christin extrem ausgeschlossen wurde in der Schule. Und ich meine, wenn das kein Grund ist, aus der Kirche auszutreten, oder? Was ich mich aber jetzt frage, warum ist man eigentlich in der DDR so massiv gegen die Kirche vorgegangen? Und was haben Menschen, die Christen sind, in der DDR erlebt? Eine Einordnung hat, wie immer, die Historikerin Janine Funke.
Du musst wissen, das DDR-Regime hat von Anfang an den Anspruch, die Kontrolle über die Menschen in der DDR zu haben. Was damit einhergeht, ist, alle anderen Institutionen, die auch Einfluss auf Menschen nehmen können, die sollen kontrolliert werden. Und darum war der DDR-Führung die Kirche schon ziemlich früh ein Dorn im Auge, weil die Kirche eben viele Menschen unter ihrem Dach versammelt hat. Und dazu kommt auch noch, dass die christliche Botschaft nicht so richtig zur kommunistischen Ideologie gepasst hat. Die Kirche macht ja ein eigenes Sinn- und Erklärangebot und das war einfach eine Konkurrenz zum Sozialismus. Und darum hat die SED schon in den 1950er Jahren mit einem ziemlich offenen Kirchenkampf begonnen. Der richtete sich zum Beispiel gegen die kirchliche Jugendarbeit. Zum Beispiel wurde gesagt, die junge Gemeinde, also die Jugendorganisation der Kirche, die sei vom Westen gesteuert und deswegen müsste man gegen sie vorgehen. Es wird also verboten, christliche Bekenntniszeichen zu tragen, also zum Beispiel eine Kette mit einem Kreuz dran. Aber auch in anderen Bereichen gibt es Restriktionen. Einrichtungen werden geschlossen, wie die Bahnhofsmission oder Pflegeeinrichtungen. Und 1954 wird dann die Jugendweihe eingeführt, wie du schon gesagt hast, als Gegenentwurf zur christlichen Konfirmation. Wobei ich noch sagen muss, die Jugendweihe ist keine Erfindung der DDR. Die gab es in den freien protestantischen Gemeinden schon seit 1852.
Ah, okay, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Aber ich fasse mal kurz zusammen. Es ging der DDR sozusagen auch darum, Rituale zu schaffen, die denen der Kirche ähnlich sind, aber eben nichts mit Kirche zu tun haben. Was ein ziemlich kluger Move ist, ne, für so ein Gemeinschaftsgefühl, oder? Aber es sind trotzdem auch nicht alle aus der Kirche ausgetreten. Was ist denn mit denen passiert, die trotzdem in der Kirche geblieben sind, also trotz dieser krass repressiven Politik?
Es gab viele Konsequenzen, also dass man zum Beispiel nicht den Beruf ausüben konnte, den man wollte, wenn man Teil der Kirche war. Das DDR-Regime hat sogar Stasi-Mitarbeiter, sogenannte inoffizielle Mitarbeiter, in den Kirchen installiert, um immer genau zu wissen, was die Leute in der Kirche so machen. Denn du musst wissen, offiziell verboten war die Kirche nicht. Religionsfreiheit war sogar Teil der DDR-Verfassung, aber das DDR-Regime wollte den Einfluss der Kirchen so gering wie möglich halten. Das führte schon dazu, dass die Menschen in der DDR an sich immer unreligiöser worden, also wir nennen das Säkularisierung der Gesellschaft. Das war auch das Ziel der DDR, die Kirche quasi unattraktiv zu machen, ohne die Institution an sich zu verbieten. Das führte aber auf der anderen Seite interessanterweise auch dazu, dass die Kirche gewisse Freiräume hatte, also eine institutionelle Autonomie, weshalb eben auch unter dem Dach der Kirche Gruppen entstanden, die Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsarbeit gemacht haben und damit dann auch Menschen angezogen haben, die eigentlich gar nicht unbedingt religiös waren, aber in der DDR nach Freiheiten gesucht haben.
Ich finde es so erschreckend, wie diskriminierend autoritäre Staaten einfach sind. Du hast die falsche Religion, wirst unterdrückt. Und das ist ja nicht nur in der DDR so. Das sehen wir leider auch heute zum Beispiel in China. Vielleicht habt ihr schon mal was von den Uiguren gehört. Das sind Menschen einer religiösen Minderheit in China, die häufig einen muslimischen Glauben haben. Und die chinesische Regierung hat über 1 Million Uiguren in Internierungslager gesperrt, also hinter Stacheldraht, um sie, in Anführungsstrichen, umzuerziehen. Die chinesische Regierung nennt das so. Sie wollen den Terrorismus in der Region wieder in Anführungsstrichen bekämpfen. Aber was faktisch gemacht wird, ist, die Religionsfreiheit der Menschen massiv einzuschränken und das mit total unmenschlichen und brutalen Methoden. Religionsfreiheit ist ein hohes Gut. Wir leben das in Deutschland und trotzdem kommt es auch immer wieder zu religiösen Diskriminierung. Und das trifft besonders Menschen, die einer religiösen Minderheit angehören. Es gibt so viele Berichte, zum Beispiel von muslimischen Menschen, die im Alltag super oft Diskriminierung aufgrund ihrer Religion erleben. Aber auch jüdische Menschen machen immer wieder auf den wachsenden Antisemitismus bei uns in der deutschen Gesellschaft aufmerksam. Und die Zahlen zeigen, diese Diskriminierung führt auch zu Gewalt. Gewalttaten gegenüber jüdischen Menschen haben 2022 sogar zugenommen. Also, nicht nur in Diktaturen und autoritären Regimen gibt es Religionsdiskriminierung, sondern auch bei uns mitten in der Demokratie. Aber kommen wir mal zurück zur Geschichte. Wie schwer das für Menschen im Alltag ist, wie sehr das einschränkt, das sehen wir auch an Angela in der damaligen DDR. Nur weil sie Christin ist, wird sie gemobbt und das sogar auch von den LehrerInnen. Angela versucht trotzdem, ihren eigenen Weg zu finden, um mit den Repressionen umzugehen. Muss sie ja auch, weil sie muss ja irgendwie zurechtkommen. Und sie versucht auch, ihren Werten treu zu bleiben, obwohl sie in einer Diktatur lebt, die sie genau dafür bestraft. Aber Angela sucht einen Ausweg und ich bin gespannt, ob sie den findet.
Angela will anders sein. Sie macht gern verrückte Sachen. Einmal ist sie mit ihrer Freundin Carola auf dem Pferd zur Straßenbahn geritten, um ihren Trompetenlehrer abzuholen. Das war schon etwas peinlich. Ein anderes Mal hat sie sich eine 6 Meter lange Strickleiter gebaut, um nachts aus dem Fenster zu klettern und mit Carola auf den Friedhof zu gehen. Das war gruselig. Manchmal geht sie auch auf den Dachboden und kramt die Klamotten ihrer Eltern aus den 50er Jahren hervor. Einmal hat sie Nietenschuhe aus Wildleder von ihrem Vater gefunden. Die sahen wirklich cool aus, waren nur viel zu groß. Aber egal. Angela hat sie angezogen und damit ihre Zirkuskunststücke geübt.
Auch wenn das hart war, aber ich bin einfach meinen Weg da auch gegangen, habe das gemacht, was ich richtig und gut fand und habe mich wenig darum gekümmert, wie das andere finden.
Das ist auch in der Schule so. Angela ist keine Mitläuferin. Aber sie weiß, wenn sie gegen den Strom schwimmt, wenn sie nicht linientreu ist, bekommt sie Ärger. Ihr ist das egal. Auf den Wehrunterricht in der 8. Klasse zum Beispiel hatte Angela gar keine Lust. Den Wehrunterricht gibt es seit 1979 an den Schulen. Und Angela weiß, die evangelische Kirche in der DDR hat gegen die Einführung von diesem Unterrichtsfach protestiert. Das ist Militarisierung und das lehnt die Kirche ab. Und militärischer Unterricht, das geht auch gegen die Überzeugungen von Angela. Sie ist nicht bereit, die DDR mit der Waffe zu verteidigen. Und sie will darüber auch gar nichts lernen. Im Sportunterricht gab es da sogar Schießunterricht. Mit dem Luftgewehr mussten sie auf Pappfiguren schießen. Für Angela ein No-Go. Sie ist Pazifistin. Sie will kein Gewehr in die Hand nehmen.
Mein Vater hat das Bombardement in Magdeburg selbst als Kind miterlebt. Meine Mutter ist geflüchtet aus Westpreußen. Und ich würde sagen, von meinen Eltern, auch von meiner Großmutter, haben wir da eine sehr klare pazifistische Haltung mitbekommen in unserer Erziehung.
Angela weigert sich also, am Schießunterricht teilzunehmen. Dafür gibt es eigentlich die Note 5. Und was haben die Sportlehrer gemacht? Sie haben das einfach vertuscht. Angela war nämlich in der Schule ziemlich bekannt als Turnerin. Und wenn eine bekannte Turnerin plötzlich eine schlechte Sportnote hat, das wäre aufgefallen. Also hat sie doch eine 1 bekommen. Angela merkt, es gibt doch Wege, da wirkt der Protest. Da kann das Regime ihr nichts. Und genau in diesen Momenten fühlt sie sich stark. Stark, aber trotzdem allein. Der einzige Ort, an dem dieses Gefühl, allein zu sein, verschwindet, ist die Kirche. Sie ist ihr Zuhause.
Die Kirche war für mich ein Ort, wo ich zum einen solche Gruppen gefunden habe, die sich für Ökologie eingesetzt haben, auch für Queerness. Damals gab es diesen Begriff so nicht, ja, da war es für Schwule und Lesben, aber sozusagen eine Offenheit da für eine Vielfalt in der Gesellschaft, die ja in der DDR überhaupt nicht gefördert wurde. Aber Kirche war für mich auch gleichzeitig ein Ort, wo ich Spiritualität entdeckt habe, die mir sehr gut getan hat.
Während die Kirche für sie einen Zufluchtsort bietet, wo sie nie alleine ist, öffnet sie ihr auch die Perspektive auf die Welt, die sie gerne bereisen will. Der Wanderzirkus, die Ausbildung in der Artistenschule. Das ist in Angelas Kopf ein Weg raus aus dieser ganzen Enge und Ausgrenzung, die sie in der Schule jeden Tag erfährt. Sie will ihr eigenes Ding machen, sich ihren Traum erfüllen. Turnen, Kunst machen, sich verkleiden, die Menschen zum Lachen bringen. All das ist in ihrem Kopf. Die Hoffnung auf Veränderung. Die Hoffnung, wegzukommen von diesem starren System der Schule, dieser Indoktrinierung. Weg von der ganzen DDR-Propaganda. Angela legt ihr Tagebuch zur Seite. Morgen wird es sich entscheiden. Bei der Aufnahmeprüfung für die Artistenschule.
Da habe ich zwar bestanden, aber meine Eltern haben gesagt, nee, also erst mal Schule abschließen und noch einen anderen Beruf. Und dann haben sie halt gemerkt, dass es wirklich ernst ist mit diesem Berufswunsch.
Nein, oh nein, da hat Angela es geschafft, wurde an der Artistenschule angenommen, kann also raus aus der Schule, weg von den ganzen blöden Leuten, die sie mobben. Und dann sagen ihre Eltern nein. Oh, wie doof ist das denn? Immer diese Vernunft von Eltern, ne? Die wollen, dass man erstmal was Vernünftiges macht, die Schule zu Ende macht. Aber ich sag mal so, wir haben ja noch eine Folge übrig und ich habe das Gefühl, dass sich das Ganze vielleicht noch drehen könnte. Wie es also für Angela weitergeht, das hört ihr in der nächsten Folge. Und das ist dann auch das Staffelfinale. Empfehlt uns gerne weiter, gebt uns eine gute Bewertung. Ciao! Young and Free. True Stories übers Jungsein in der DDR und heute. Ein Podcast der Kooperative Berlin, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Bundesprogramm Jugend erinnert und unterstützt von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.